Herzlich willkommen zu unserem Beauty Forum Swiss Podcast. Wir sind Jacqueline Kramer und Rosine Detwiler.
Gemeinsam möchten wir euch einen tiefen Einblick in die Welt der Kosmetik, Beauty, Wellness und alles, was noch dazugehört, geben. Ob du eine erfahrene Kosmetikerin bist oder einfach eine Beauty-Begeisterte und möchtest mehr wissen, dann bist du bei uns genau richtig.
Gemeinsam besuchen wir Gesundheits- und Schönheitsexperten, um dir ein bisschen Beauty auf die Ohren zu geben. Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredakteurin des Fachmagazins Beauty Forum Edition Swiss. Wir wenden uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche.
Mein Name ist Maikiri Rosin Datwiller. Ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von Mai Kosmetik. Ich bin Ausbildnerin und eigennützig anerkannte Prüfungsexpertin und natürlich auch noch Mutter von 3 Kindern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Beauty Forum Edition Swiss Podcast. In der heutigen Folge wird es um einen Inhaltsstoff gehen, der sehr gefragt ist, nämlich Peptide. Dafür haben wir Fred Zülli an unserer Seite. Er ist Biochemiker sowie Gründer und Business Development Director der Nibel Group Biochemistry. Hallo Fred, herzlichen Dank, dass wir dich dabei haben dürfen in der heutigen Folge.
Hallo zusammen, es freut mich auch.
Hallo.
Neben bekannten Inhaltsstoffen wie Hyaluronsäure und Ceramiden sind auch die bei Verbrauchern noch nicht so bekannten Peptide wichtige Wirkstoffe in vielen Hautpflegeprodukten. Peptide sind übrigens ein wichtiger Bestandteil unseres Organismus. Überall, wo es Zellen gibt, gibt es auch Peptide. Für diese Folge habe ich eine kleine Recherche betrieben und dabei herausgefunden, Peptide werden bereits seit über 100 Jahren erforscht. Das erste Peptid wurde demnach 1901 synthetisiert von dem deutschen Chemiker und Nobelpreisträger Emil Fischer. Übrigens war mir nach Beginn meiner Recherche auch sehr schnell klar, Peptide sind ein sehr komplexes Thema und ihre Einsatzgebiete sind riesig. Und deshalb sind wir nun froh, dass Fred Zülli mit uns tiefer in das Thema einsteigen wird.
Genau. Wie Jacqueline schon sagte, Peptide sind ein komplexes Thema. Das wissen wir so in der Kosmetik auch, die wir tagtäglich anwenden. Könntest du uns und zum Beispiel auch unsere Zuhörer auch ein bisschen mehr erklären über den Aufbau und die Wirkweise im Körper von diesen kleinen Molekülen?
Ja, gerne. Also die Peptide bestehen aus Aminosäuren. Das sind kleine Bauteile. Da gibt es in unserem Körper rund 20 verschiedene Aminosäuren und die werden dann in den Peptiden zusammengesetzt. Und da kann man sich jetzt vorstellen, wenn man nur ein Peptid hat, das 2 Aminosäuren lang ist, dass es da eine sehr große Anzahl an Möglichkeiten gibt. An der ersten Position sind dann 20 verschiedene und jedes von diesen kann man dann nochmals mit 20 multiplizieren und jedes von diesen Peptiden hat dann eine andere Eigenschaft. Und wenn die Peptide dann länger werden, dann sieht man, dass da eine unheimliche große Komplexität da ist und diese Peptide kommen im Körper vor, in den Zellen vor, aber wie ihr schon gesagt habt, man kann sie auch synthetisieren und damit designen. Und das ist, denke ich, der große Vorteil jetzt in der Kosmetik, dass diese Peptide synthetisiert werden und so eine große Anzahl von verschiedenen Wirkungen, sag ich mal, hergestellt werden kann, basierend auf der gleichen Technologie.
Genau, wie du gerade gesagt hast, es ist im Prinzip dieselbe Technologie, aber die Wirkweise unterscheidet sich, also die Aufgaben der Peptide unterscheiden sich. Und so gibt es zum Beispiel Peptide, die Wachstumsfaktoren ankurbeln oder als Wachstumsfaktoren fungieren oder auch Peptide, die als Neurotransmitter fungieren. Und gerade diese sind ja in der Kosmetik besonders interessant, oder?
Ja, genau. Also die Wachstumsfaktoren, die stimulieren eigentlich die Hautzellen, sich zu replizieren und die stimulieren auch die Hautzellen, zum Beispiel Kollagen oder andere extrazelluläre Matrixproteine herzustellen. Bei den Neurotransmittern ist es ein bisschen komplizierter. Das sind dann Moleküle oder Peptide, die für die Kommunikation von Zellen zu Zellen verantwortlich sind. Zum Beispiel von Hautzellen auf Nervenzellen, und so dann auch das Geschehen in der Haut beeinflussen. Und diese sagen wir mal, Wachstumsfaktoren oder Neurotransmitter, die kommen in der Haut und im Körper vor, können aber auch extern über Kosmetik zugegeben werden.
Sehr interessant. Also, wie genau können die Wachstumsfaktoren, Stichwort Epidermal Growth Factor, das kennt man, es gibt sehr viele Creme, da steht einfach EGF drauf, und die Neurotransmitter unsere Hautgesundheit und die Schönheit beeinflussen?
Ja, genau. Also EGF ist vielleicht das bekannteste Beispiel, der Epidermal Growth Factor. Das ist ein Molekül, das besteht aus 53 Aminosäuren. Also ist 53 Aminosäuren lang. Und dieses Peptid bewirkt eben das Wachstum der Zellen oder regt das Wachstum der Zellen an. Und wenn es da zum Beispiel Fibroblasten in den tieferen Hautschichten angeregt werden, sich zu erneuern, dann werden sie auch stimuliert vom EGF, zum Beispiel um Kollagen zu produzieren. Es entsteht dann mehr Kollagen. Und dann, wenn man mehr Kollagen in der Haut hat, sage ich mal, dann gibt es auch weniger Falten oder eine Reduktion der Falten. Also die Haut verjüngert sich und bekommt weniger Falten. Das ist so der Einsatz von diesem Epidermal Growth Factor.
Mhm. Kannst du uns, ich hätte jetzt noch eine Rückfrage, kannst du uns noch mal genauer erklären, was die Länge dieser Peptide für eine Auswirkung hat? Also wirkt sich das auf die Aufgabe des Peptids aus oder zum Beispiel auch auf die Aufnahmefähigkeit der Haut, so wie ja zum Beispiel Moleküle je nach Größe besser aufgenommen werden können oder auch nicht? Kannst du uns das vielleicht noch kurz beantworten?
Ja, genau. Also die Peptide haben eben unterschiedliche Längen, und je länger das es wird, umso komplexer kann ein Protein werden. Es gibt dann mehrere Möglichkeiten, wie, was für Eigenschaften diese Peptide haben. Jetzt, okay, wenn sie zu lang sind, also sagst du mal 53 wie der Epidermal Growth Factor, dann wird es schon recht schwierig, sowas zu synthetisieren. Die müssen dann, mhm, auf anderen Wege hergestellt oder isoliert werden. Dann das andere Problem, das ich jetzt hier noch ansprechen möchte, ist die Stabilität der Peptide und auch die Fähigkeit, in die Haut zu penetrieren. Also die Penetration in der Haut ist umso schwieriger, je größer das Molekül ist. Das ist klar. Mhm. Und dann die Stabilität der Peptide ist ein bisschen reduziert. Wenn sie in Wasser sind, dann werden sie hydrolysiert. Das heißt, die werden dann abgebaut. Also schon, ich sag's mal, in der Creme kann das schon passieren, aber dann auch in der Haut, dass im Prinzip unbekannte Peptide von der Haut erkannt werden und abgebaut werden, und damit verringert sich dann wieder die Wirkung. Mhm. Das sind so ein bisschen die Probleme dieser Peptide. Wenn wir sie isolieren oder auch herstellen oder synthetisieren, dann ist ein anderes Problem ist auch der Preis. Also die sind eigentlich sehr wertvoll, und das hat dann nicht 1% Peptid in der Creme, sondern es ist dann wirklich 0,00 was von diesen Peptiden, weil die sehr wertvoll sind, aber auch in sehr geringen Konzentrationen enorm wirksam sind.
Das wird dann auch erklären, warum die Anti-Aging-Produkten, die sehr hochwertig an Wirkstoffe sind, auch so teuer kosten, so viel kosten.
Genau, das macht dann ein bisschen den Preis für die Produkte aus, dass da eben doch relativ teure Wirkstoffe drin sind und eben auch eine tolle Wirkung vielleicht dann generieren.
Mhm. Gibt es denn so eine maximale Länge, die eine Aminosäure haben kann für eine gute Wirkung in einer Creme?
Also ich denke, von der Länge her ist es so, dass man vielleicht Peptide mit 3 bis 7 Aminosäuren, würde ich sagen, das sind so die ideale Länge für die Kosmetik, weil man die noch relativ gut synthetisieren kann, zu einem vernünftigen Preis. Aber auch schon ab 3, 4, 5 Aminosäuren entfalten die Proteine doch sehr spezifische Wirkungen. Mhm. Und es gibt in der Kosmetik jetzt, ich vermute schon mehrere 100 verschiedene Wirkstoffe basierend auf Peptiden. Das sieht man, wenn man auf die Verpackung schaut, gibt es ja diese Inki-Liste, ja. Da steht drin, was hat es in dieser Creme drinnen. Und dann ist die Frage, wie findet man, ob das jetzt ein Peptid drin hat? Die sind gekennzeichnet als, zum Beispiel, wenn es ein Tripeptid drin hat, also mit 3 Aminosäuren, ist es zum Beispiel Tripeptid 17. Das heißt, es ist das 17. Peptid, das mit 3 Aminosäurenlänge gemacht wird. Und das kann man dann in einem bestimmten Buch oder auf einer bestimmten Webseite anschauen, welche Aminosäuren da drin sind. Mhm. Also dann findet man Tripeptide 17 und vielleicht Pentapeptid 45. Das sind dann die Peptide, die in diesen kosmetischen Produkten drin sind. Und jedes von diesen Peptiden hat eine ganz spezifische Wirkung.
Mhm. Super.
Also sehr spannend. Sehr spannend. Genau. Ja, Fred, jetzt hast du eingangs erwähnt, dass Peptide ja auch hautidentische bzw. körpereigene Stoffe sind. Und mich interessiert ja immer besonders, wie kann man die Produktion oder eben auch die Wirkung dann auf natürliche Art und Weise beeinflussen? Gibt es da Tipps, jetzt natürlich auf die Haut bezogen, wie man Peptide beeinflussen kann?
Genau, also es gibt die Möglichkeit, eben diese spezifischen Hautpeptide, die wir kennen, zu isolieren. Das heißt, man kann die zum Beispiel aus Zellkulturen von menschlichen Hautzellen isolieren und dann in die Cremes einarbeiten. Das ist allerdings mit Problemen regulatorischer Art behaftet, dass das nicht in allen Ländern erlaubt ist, mit menschlichem Material zu arbeiten. Deshalb wird häufig auf die Gentechnologie ausgewichen. Das heißt, diese Peptide werden dann gentechnologisch in anderen Zellen hergestellt, also Mikroorganismen, Hefe, und dann isoliert. Das ist eine weitere Möglichkeit, oder eben wie wir schon gesagt haben, diese Peptide können dann auch synthetisiert werden und dann ist es eigentlich weder Gentechnologie noch menschliches Material. Und damit ist die Sicherheit eigentlich der Wirkstoffe dann schon gegeben.
Ich habe hier dazu eine kleine Erfahrung selber gemacht, und zwar vor 10 Jahren war ein Produkt, wurde es exportiert von Amerika hierher, und das hatte genau die menschliche Peptide drin gehabt. Und dann wurde es verboten hier in der Schweiz, weil hier dürfen wir das nicht. Und ich hatte aber das erste Produkt getestet gehabt mit den menschlichen Peptide, ohne natürlich zu wissen, was da tatsächlich drin war. Und ich hatte eine ganz andere Wirkung gehabt auf die Haut, also eine sehr schnelle Verbesserung. Nachher anschließend konnte ich dann das andere Peptid dann, chemisch hergestellt worden ist, dann testen. Die Wirkung war dann allerdings gering. Also kann man da wirklich eine menschliche Peptid so kreieren im Labor, dass es wirkt, also dass es, sagen wir mal, 100% identisch ist, oder fällt das eher so ein bisschen drunter?
Ich denke, man verliert da schon ein bisschen Aktivität. Also wenn wir jetzt als Beispiel den Epidermal Growth Factor nehmen, da gibt es Produkte im Markt, die haben IGF drinnen, isoliert aus menschlichem Gewebe. Und das wirkt natürlich dann schon extrem stark. Und wenn ich jetzt das kopiere und ich sage, wir machen mal ein 7, 8, 9 Aminosäure langes Peptid synthetisch, das dann im Prinzip dieses IGF kopieren soll, dann ist natürlich ein bisschen weniger Wirkung da. Damit muss man schon rechnen. Die Peptide oder die Produkte, die natürlich aus menschlichem Gewebe isoliert werden, die haben natürlich das Gefahr, dass da irgendwelche Viren und andere Faktoren übertragen werden könnten, sage ich mal. Und das ist eben auch der Grund, wieso das eben verboten ist. Mhm. Generell muss man auch sagen, dass es eine Abgrenzung gibt zwischen Kosmetik und, ich sage jetzt, Pharma. Mhm. Also die Frage ist ein bisschen, wie weit darf Kosmetik überhaupt wirken, damit es noch Kosmetik ist und nicht als Pharmaprodukt klassifiziert werden muss. Das ist natürlich auch ein weiteres Problem, das wir hier dann schnell mal haben. Mhm. Ich denke, Falten reduzieren, Haut verjüngen, das ist gut, dann wenn es Richtung Wundheilung geht oder an noch andere Aktivitäten, dann kommt man einfach sehr schnell in die Pharmaprodukte rein.
Wenn wir nun auf die Formulierung von Kosmetikprodukten zusprechen, gibt es Faktoren, die die Wirksamkeit von Peptide im Positiven wie auch im Negativen beeinflussen könnte?
Ja, eben die Stabilität, haben wir gesagt, ist ein Problem und die Penetration ist das andere Problem. Das heißt, wir müssen eigentlich diese Peptide, ich sage es mal, mit einem Penetration Enhancer vielleicht formulieren oder auch diese Peptide verkapseln in einem sogenannten Carrier-System, das dann eben auch das Peptid schützt und hilft, es weiter in die Haut zu transportieren. Weil wenn die Peptide dann im Prinzip im Stratum Corneum auf der Haut obendrauf stecken bleiben, und die haben ja, wie gerade gesagt, die kosten ja ein bisschen Geld, dann hat man sehr viel Geld ausgegeben für eine kleine Wirkung. Also ist ein guter Punkt. Also Peptide sollten schon richtig formuliert werden, damit sie wirklich zur Wirkung kommen. Und das eben mit Penetration Enhancer und vielleicht Carrier-Systemen.
Kannst du uns diese beiden oder auch unseren Hörern diese beiden Technologien nochmal genauer erklären? Was ist genau ein Carrier-System und auch ein Penetration Enhancer?
Ja, vielleicht fangen wir mit dem Carrier-System an. Das ist das vielleicht das einfachste und bekannte Carrier-System, ist ein Liposom. Das ist ein Vesikel, bestehend aus einer Membran, die aus Lecithin oder Phospholipin gemacht wird. Und da kann das Liposom eingekapselt werden in so ein Liposom. Und das stabilisiert das Peptid ein bisschen und hilft vor allem auch, dieses Peptid in tiefere Hautschichten zu transportieren. Man kann aber auch die Formulierung so ein bisschen gestalten, dass die Formulierung fördert, dass die Moleküle tiefer in die Haut penetrieren können. Das macht man eben mit diesen Penetration Enhancers. Das sind dann so Polyol-Verbindungen, ich sage jetzt mal Propylenglykol, Butylenglykol. Diese Moleküle helfen ein bisschen, die Hautbarriere aufzuweichen. Vor allem die Lipidstrukturen, so dass die Moleküle besser und tiefer in die Haut penetrieren können. Man kann auch leere Liposomen nehmen und die Phospholipide wirken dann eben auch als Penetration Enhancers. Andere Carrier-Systeme sind dann vielleicht Mikro- oder Nanokapseln, in die man die Peptide verkapseln kann, und da erreicht man dann vor allem auch eine verbesserte Stabilität.
Also da ist es wirklich wichtig für uns Kosmetikerinnen, die Kunden auch gut zu beraten, zu sagen, dass sie regelmäßig ein Peeling machen sollten oder vor allem eine sehr gute Reinigung, weil das würde dann auch die Penetration ja auch nochmal unterstützen. Weil wenn das ja so hochwertig ist und wenn man eine schlechte Reinigung macht, dann bleibt das halt eher in die Hautoberfläche. Würde das denn Sinn machen, wenn man peptidhaltige Produkte nach einem Peeling dann aufträgt, also quasi zu meiner Abendroutine, dass ich dann eine Reinigung mache, vielleicht eine sanfte AHA 10% oder eine Enzym-Peeling mache zuerst, um die Hautbarriere ein bisschen mehr zu öffnen, um zu helfen, dass das dann noch viel besser aufgenommen wird. Würde das denn Sinn machen oder würde das die Kombination von Enzym und Fruchtsäure eher noch die Peptide kaputt machen, also die Wirkstoff eher mehr zerstören, zersetzen quasi, dass es nicht mal die Kapazität hat, in die Tiefe zu gehen.
Ja, genau. Also ich denke, Hautreinigung und auch vielleicht Peeling helfen sicher, die Penetration dieser Peptidwirkstoffe zu verbessern. Jetzt mit dem enzymatischen Peeling ist es ein bisschen kritisch, weil die enzymatischen Peelings sind eigentlich Protein, Hydrolyasen, und die führen eigentlich dazu, dass die Proteine abgebaut und zerstört werden, und ein Peptid ist ja nichts anderes als ein kleines Protein. Ja, genau. Mhm. Also von daher würde ich sagen, aha, ja, Enzyme eher nein.
Ja.
Genau. Aber Reinigung oder vielleicht auch ein mechanisches Peeling hilft dann sicher, diese Haut richtig vorzubereiten, dass dann der Wirkstoff basierend auf Peptiden besser in die Haut eindringen kann.
Mhm. Inwiefern spielt denn da die Molekülgröße der Peptide eine Rolle in der Wirksamkeit?
Ja, eigentlich je kleiner, desto besser penetrieren sie, je größer, desto schlechter. Das ist mal ein Thema. Nun, wenn man ein Peptid machen will, braucht man natürlich eine gewisse Länge, damit das Peptid überhaupt eine gewisse Funktion hat. Und dann ist auch noch eine andere Geschichte, ist die Ladung. Peptide können negativ oder positiv geladen sein und diese geladenen Peptide penetrieren dann auch schlechter als neutrale Peptide. Mhm. Weil es die Aminosäuren, da gibt es positiv geladene Aminosäuren, es gibt negativ geladene Aminosäuren und es gibt neutrale Aminosäuren. Und wenn dann netto eine starke negative Ladung oder eine starke positive Ladung zum Beispiel da ist, dann bindet das Peptid an die Hautoberfläche und kann nicht richtig penetrieren.
Wie kann ich jetzt als Kosmetikerin das herausfinden von meinen Produkten her, dass ich eine kleine Molekül habe und positiv und negativ geladen ist? Weil das ist das, was mich jetzt so in den Kopf läuft.
Ja, genau. Das wird jetzt extrem schwierig, weil da muss man wirklich dann ins Detail einsteigen, sage ich mal, und die Sequenz anschauen. Und dann kommt es auf den pH-Wert an der Creme. Ich denke nicht, dass man das als Kosmetik beeinflussen kann. Ich denke, das ist dann ein bisschen Aufgabe des Herstellers, sondern auch des Herstellers des Peptides, dass er diesen Peptidwirkstoff so anbietet, dass er eben auch funktioniert. Und das muss er eigentlich auch ein bisschen zeigen mit Studien, wo man dann diese Peptide in eine Creme reinformuliert, die appliziert an Probanden und dann eben zeigt, dass dieses Peptid eben eine gewisse Wirkung aufweist nach, ich sage es mal, 2, 4, 6 Wochen.
Notiere ich mir gerade, meine Hersteller wird gefragt.
Jetzt sind wir ja schon mitten in der Anwendung eigentlich. Und Rosin, wie wendest du denn Peptide bei dir im Kosmetikinstitut an?
Also wir benutzen das hauptsächlich im Anti-Aging-Bereich. In unsere Telomere Lifting Cream. Dort haben wir auch zum Beispiel die Epidermal Growth Factor drin. Und am besten eben kombinieren wir das mit AHAs. Also Enzymen eher weniger. AHAs nach einer intensiven Tiefenreinigung, auch apparative Reinigung, zum Beispiel mit dem Abrasion, Mikrodermabrasion oder Hydra Abrasion und so weiter. Also die Haut muss zuerst mal richtig gut vorbereitet werden. Die Durchblutung natürlich auch noch steigern. Also Leute, die dann eher klassisch arbeiten, empfehle ich dann mit einem Dampf zum Beispiel traditionell. Und dann werden dann die Peptide dann entweder massiert mit dem reichhaltige Creme oder halt auch in den Serien. Je nachdem tun wir das auch noch einschalen mit dem Hyaluronsäure. Mhm. Genau.
Ja, jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, wie essentiell Peptide für Organismen sind. Es gibt breit gefächerte Anwendungen und bei der Recherche habe ich auch gelesen, dass zum Beispiel Implantate entwickelt werden, die mit antimikrobiellen Peptiden beschichtet sind, sodass die Biokompatibilität des Implantats erhöht sein soll. Und deswegen hatte ich jetzt noch die Frage, ob es auch noch andere Anwendungsbeispiele für Peptide gibt, ob du uns da noch welche nennen kannst, Fred.
Ja, genau. Es gibt natürlich fast unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten von den Peptiden, weil man sie eben so breit, also die Wirkung von Peptiden kann unglaublich groß sein, wenn man eben diese große Vielfalt hat, die man über diese Aminosäuren bekommt, die man dann kombinieren kann in diesen Sequenzen. Ich kann vielleicht zwei spannende Beispiele nennen, wie wir zum Beispiel Peptide, ich sage jetzt, designt haben. Ein Thema ist hier die Venom-Technologie. Die Venom-Technologie basiert darauf, dass es ja Gifte gibt von Tieren, ich sage Schlangen, Skorpionen, Bienengift, Seeanemonengift. Und diese Gifte, die bestehen eigentlich aus Proteinen und Peptiden. Eine recht große Vielzahl, wenn man so einen Schlangengift nimmt und das analysiert, dann hat es da vielleicht 100 verschiedene Proteine drinnen und diese 100 Proteine, verschiedenen Proteine als Mix zusammen, die können ja sogar tödlich sein, wenn man das injiziert in den Körper rein oder in dieser Schlange gebissen wird. Wenn man jetzt aber diese 100 verschiedenen Proteine einzeln anschaut, dann findet man gewisse Proteine, die eigentlich eine positive Wirkung auf die Haut haben oder auch auf den Körper und daraus sind von diesem Konzept auch schon Medikamente entwickelt wurden. Und wir haben das auch gemacht, wir haben geschaut, okay, was gibt es da jetzt für Proteine drinnen, haben dann gesehen, dass es da gewisse Proteine gibt, die vielleicht spannend wären für die Kosmetik, haben die dann sequenziert, das heißt, wir haben die Aminosäurenfolge bestimmt von diesen Proteinen und dann einen Ausschnitt genommen und diese Sequenz dann synthetisiert und daraus ein Peptid gemacht mit zum Beispiel 5 Aminosäuren Länge und dann gesehen, dass dieses Peptid dann eine sehr gute Anti-Aging-Wirkung hat, zum Beispiel irritierte, empfindliche Haut, die Empfindlichkeit und die Rötung reduziert. Also im Prinzip ausgehend von einem Gift, das eigentlich sehr gefährlich ist, haben wir über diese Peptid-Technologie einen Wirkstoff entwickelt, der zum Beispiel irritierte Haut reduziert. Ein anderes spannendes Beispiel ist vielleicht die Epigenetik. Also die Epigenetik ist ja ein Mechanismus, der zum Beispiel durch die Umwelt oder durch die Nahrung dazu führt, dass eine DNA-Modifikation stattfindet und damit dann Gene entweder abreguliert oder downreguliert werden. Und ein sehr spannendes epigenetisches Phänomen ist eigentlich die Bienenkönigin. Also wir haben ja die Bienenkönigin und die Bienenarbeiter. Und eigentlich, wenn man schaut, die sind eigentlich aus dem gleichen, aus dem gleichen Stamm. Und das heißt eigentlich, dass die ja alle eineiige Zwillinge wären. Und wie man weiß, die eineiigen Zwillinge, wenn man zum Beispiel das hat, dann die sehen ja alle gleich aus, weil sie eben die gleiche DNA haben. Jetzt aber, wenn die Epigenetik nicht gleich ist, müssen die eineiigen Zwillinge nicht unbedingt gleich aussehen. Und das sieht man vor allem bei dieser Bienenkönigin. Die ist nämlich viel größer als die Arbeiterbienen, ist auch viel schwerer und jetzt wichtig, sie lebt vor allem viel länger. Und dann ist eben die Frage, okay, und wieso lebt jetzt die Bienenkönigin viel länger als die Arbeiter? Weil eben diese epigenetische Modifikation stattgefunden hat und das kommt eben durch die Nahrung, weil die Bienenkönigin, die kriegt ja das Royal Jelly zum Essen und die Arbeiter, die kriegen, ich sage jetzt nur die Pollen zum Essen. Und diese Differenz, was man isst, führt eben dazu, dass jemand Königin wird oder eben Arbeiter. Obwohl sie Zwillinge sind, eineiige Zwillinge sind. Und jetzt wieder die gleiche Geschichte, kann man schauen, okay, was hat es denn drinnen in diesem Royal Jelly? Und dann findet man, ja, da hat es viel, viel Sachen drin, Zucker und solche Sachen. Aber es hat auch ein Protein drin, das Protein heißt Royal Actin. Und wenn ich jetzt dieses Royal Actin zum Beispiel irgendwelchen Fliegen zum Essen gebe, dann leben diese Fliegen länger und werden größer. Das heißt vermutlich, dass eben dieses Protein, das Royal Actin in diesem Royal Jelly, dafür verantwortlich ist, dass die Bienenkönigin länger lebt und größer wird als die Arbeiter. Und jetzt machen wir den gleichen Trick, wir sequenzieren das Protein, identifizieren die wichtige Aminosäure-Sequenz, die vermutlich diese Wirkung hat, und dann kann man ein Peptid synthetisieren, kann dieses Peptid in eine Creme formulieren und sieht dann, dass man einen wunderschönen Anti-Aging-Effekt hat. Also, dass die Zellen langsamer altern, dass sie mehr Kollagen synthetisieren und so zu Faltenreduktion führen. Und so hat man im Prinzip vom Geheimnis der Bienenkönigin über die Peptid-Technologie einen Anti-Aging-Wirkstoff entwickelt. Und da kann man natürlich jetzt noch viele neue solche Ideen kreieren und mit Hilfe von diesen Peptid-Technologie dann das umsetzen in die Kosmetik rein. Und ich denke, das macht eben diese Peptid-Technologie oder diesen Peptid-Wirkstoff so interessant für die Kosmetik, dass man eben solche Geschichten dann eben umsetzen kann und zu ganz neuen spannenden Wirkungen kommt.
Ja. Wow, das ist ja ein richtiger langer Prozess. Und in meinen Kopf geht nur, wie lange kann denn so ein Prozess gehen? Also kann man eine Peptid sehr schnell entdecken, kreieren, also in einigen Monaten dann schon rausbringen? Oder liegt da wirklich jahrelange Forschung, Testphase dahinter? Weil das tönt jetzt wirklich sehr, sehr lang. Schon mal die Entdeckung ist schon ein Wow, dass man auf das kommt. Aber nachher dieser Prozess in Gang zu setzen, wie lange könnte das denn so in Anspruch nehmen? Jetzt zum Beispiel gerade bei Gelée Royal, weil das kennt man ja sehr gut.
Genau, also natürlich das Gelée Royal, das wurde natürlich schon lange erforscht. Da kann man sich mal auf die Literatur zurückziehen. Das Royal-Actin-Protein wurde aber noch nicht so lange entdeckt. Das ist ein paar Jahre her. Das hat eine japanische Forschergruppe entdeckt. Und wir haben dann diese Geschichte aufgenommen, wir haben das analysiert und dann eben das, was ich erzählt habe, umgesetzt. Und das dauert dann in etwa so 2 Jahre, bis man dann das umgesetzt hat und bis es marktreif ist, oder? Mhm. Und das Peptid ist dann auch noch verkapselt mit einem neuen speziellen Trägersystem, das eben die Stabilität und die Penetration garantiert ist. Und dann braucht es natürlich auch all diese Tests, dass es sicher ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite möchte man natürlich auch sehen, was ist die Wirkung, was kann man da erwarten, wenn man das auf die Haut aufgibt. Das macht man dann mit placebo-kontrollierten Studien, also man vergleicht eine Creme ohne dieses Peptid und eine Creme mit diesem Peptid und schaut dann, was ist dann die Differenz in Falten, Irritation und so weiter. Aber so 2 Jahre dauert das schon, ja.
Ja, wow.
Ja, also ich glaube, wir haben in dieser Folge gesehen, Peptide sind ein super spannendes Thema. Es wird ja auch noch viel geforscht. Es ist ja einerseits in der Kosmetik super vielfältig anwendbar, aber auch in ganz anderen medizinischen Bereichen. Und ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt mitnehmen können, die Beratung durch die Kosmetikerin ist auch sehr wichtig in der Anwendung für die Endverbraucherin. Eben, das hatten wir vorhin im Gespräch, Rosin, dass es wichtig ist, die richtigen Produkte vorher anzuwenden, damit man nicht eventuell die Wirkung abschwächt. Also da ganz wichtig, dass man als Kosmetikerin gut informiert ist und seine Kunden dann auch entsprechend berät. Und ja, wir danken Fred für diesen tiefen Einblick in die Peptide. Es war super spannend für uns. Gerosin?
Sehr, sehr spannend, ja. Vor allem, was ich mitnehme, ist, wir Kosmetikerinnen sollten uns noch mehr mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzen. Nicht nur das, was auf die Verpackungsbeilage steht, wie man es anwenden sollte, sondern wirklich auch die Hintergründe verstehen und auch die Wirkmechanismus, damit man dann auch die Kunden wirklich das beste Produkt und auch beste Ergebnis schlussendlich dann auch liefert. Ja, vielen, vielen Dank, Fred.
Ja,
Dankeschön. Super, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.
Okay, tschüss.